Herzlich willkommen zum Vogel-Podcast mit eurem Vologen Paul. Geschichten aus der Natur des Hohen Flemings von den Botschaftern der Wildnis, dem gefiederten Volk. Anregungen, Inspirationen und Wissenswertes über die kleinen und großen Wunder direkt vor unserer Haustür. Viel Spaß beim Hören und selber entdecken.
Herzlich willkommen. Ein neuer Podcast. Ein besonderer Podcast. Wieder mal. Das sage ich, glaube ich, ziemlich häufig. Aber diesmal, was macht diesen Podcast besonders? Es ist erstens der 20. Podcast im Jahr 2025. Zweitens, es ist der letzte Podcast im Jahr 2025. Wieder am 31. Dezember. Wieder deswegen, weil ich im letzten Jahr die reflektierende Folge, den Rückblick, meinen Jahresrückblick, auch am 31. Dezember witzigerweise gemacht habe. Und da ich Zahlenspiele mag und verschiedenste Arten von Verbindung und Verknüpfung, dachte ich, erwähne ich das hier kurz als Einstieg. Die zweite Sache, die dem Einstieg noch dient und vielleicht auch euch beim Zuhören es hier und da etwas leichter macht, Nebengeräusche einzuordnen, ist, dass ich zu Fuß unterwegs bin und daher auch manchmal etwas schwieriger atme, weil ich querfeldein durch den Wald laufe, nämlich das tue, was ich am allerliebsten in meinem Leben tue. Und da es im Winter oft sehr dunkel ist, oft deswegen, wenn der Mond scheint, ist es alles andere als dunkel, aber oft sehr dunkel ist, liebe ich es natürlich auch, mit Taschenlampe und Wärmebildkamera unterwegs zu sein. Taschenlampe, um Spuren auch in der Nacht zu sehen, und Wärmebildkamera, um die Tiere, die sich ja hauptsächlich durch unsere menschliche Anwesenheit in der Nacht bewegen. Ihre Hauptaktivitäten und entspanntesten Zeiten sind eigentlich nachts durch uns, da die dann sichtbar werden. Und es ist einfach irre. Ich habe jetzt auf dem Weg hierher schon ein paar schöne Tiere gesehen. Und werde jetzt zu ein paar Freunden gehen. Da wartet meine Familie auch schon, um den Jahresübergang dann noch mit anderen Menschen zusammen zu feiern. Und ehrlich gesagt, entschieden, dass wir da heute hingehen, haben wir erst vor ein paar Stunden. Mir persönlich ist dieser Jahreswechsel immer gar nicht so großartig wichtig. Zumindest ist das der Satz, den ich anderen Leuten sage, wenn sie mich fragen, ah, was machst du und frohes neues Jahr. Das ist immer so. Früher als Jugendlicher oder als junger Erwachsener war das auch immer so ein Riesending. Was machst du Silvester? Das war ganz, wurde langerhand vorbereitet und so. Und dann hat es irgendwie gewandelt. Hat sich, was passiert da eigentlich? Moment, es ist unser Kalender, auf den wir uns geeinigt haben. Was wechselt sich? Es wechselt sich das Geschäftsjahr. Und ach komm, das Geschäft ist noch nicht so wichtig. Das hat sich verändert. Es stimmt ja gar nicht, weil ohne diese Geschäfte, ohne meine Wildnisschule und auch die Teilnehmerbeiträge, die bezahlt werden für unsere Camps, für unsere Kurse, könnte ich gar nicht existieren, könnte ich gar nicht leben. Zumindest nicht auf die Art und Weise, die ich es gerade tue. Nämlich Geld zu verdienen, Lebensunterhalt zu verdienen, meine Familie zu ernähren mit meiner allerliebsten Beschäftigung, nämlich dem Forschen und sein einfach mit der lieben Mutter Erde, mit dieser wunderschönen Natur, die mir so am Herzen liegt. Das ist der eine Grund, warum sich das verändert hat. Und der zweite Grund ist, weil sich natürlich auch in meinem Alltag durch diesen Jahreswechsel eine ganze Menge verändert. Allein durch das Schreiben einer neuen Jahreszahl, allein durch das Abschließen eines Finanzjahres und das Beginnen eines neuen Finanzjahres. Und der für mich aber wichtigste Faktor, der zur Veränderung meiner Haltung Silvester geführt hat, ist, es scheint ja so vielen Leuten wichtig zu sein. Es treffen sich so viele Menschen und feiern zusammen und verbringen eine schöne Zeit miteinander, dass allein das schon ein wunderbarer Grund ist, finde ich, sich auf diese Welle mit aufzuschwingen und da mitzusurfen. Wenn sich ganz viele freuen, fällt es leichter, sich selbst auch zu freuen, sich einfach mitzufreuen, mit Freude an der Freude der anderen. Das gefällt mir auf jeden Fall. Und gleichzeitig gibt es da so ambivalente Gefühle in mir. Ich denke, an die Bilder, die ich im Kopf habe vom Neujahr letzten Jahres. Kriegsähnliche Zustände in Berlin, ich glaube sogar Toten oder mehrere Tote in Deutschland, angezündete Häuser, also wirklich, und Autos und so, also übelst. Und vor 3 Jahren, glaube ich, waren wir nämlich auch im Fläming in Silvester, zu Silvester, weil das sehr selten der Fall ist, weil wir eigentlich jedes Jahr routinemäßig, traditionell, familientraditionell, immer bei der Oma verbringen, unten im Allgäu. Und uns das Ganze von Weitem anschauen. Dieses Jahr sind wir mal wieder im Fläming, denn unsere Kinder werden größer und die wollen mit ihren Freunden feiern. Einer der Gründe. Und vor 3 Jahren, als ich hier auch im Fläming war, war ich in einem Dorf und habe da bei Freunden und habe da auch den Jahresübergang mit begangen und zu um 12. Natürlich auch schon die ganze Zeit vorher wurde geknallt, als ob es keinen Morgen gibt. Es war so befremdlich für mich, weil ich dem bewusst irgendwie seit 4 Jahren aus dem Weg gehe, dass ich fand es richtig zum Kotzen. Ich habe auch ein Wutvideo gemacht, nirgendwo veröffentlicht und so, nur für mich, weil ich parallel dazu, dass der Krieg in der Ukraine da gerade angefangen hat und jedes Jahr neue Kriegsherde immer noch leider irgendwo auf diesem Planeten entstehen und ich mir einfach nur vorstelle, wie muss das sein, wenn du hier als Flüchtling herkommst aus einem Kriegsgebiet und dann siehst, dass da Leute zumindest von der Geräuschkulisse her kriegsähnliche Situationen erzeugen. Und dann denke ich natürlich auch an meine ganzen Tiere. Also wenn du im Wald stehst und das, dieses Geballere von Weitem hörst, ist wirklich bedrohlich. Ist eigentlich schon zu wenig. Es ist richtig angsteinflößend. So. Das zum Setting. Und jetzt könnt ihr auch einordnen, wenn es mal im Hintergrund irgendwo knallt, dann sind es die Vor-Silvester-Freuden der Menschen, die anscheinend nicht so großen Wert auf ihren ökologischen Fußabdruck legen. Denn das Verzichten auf Böller und Knallwerkzeug zu Silvester ist ja wohl einer der allereinfachsten Methoden, für eine nachhaltigere Zukunft zu sorgen. Also ich könnte mich unendlich auslassen über dieses Thema. Und das möchte ich aber nicht, weil dieser Podcast dem Hauptzweck dienen soll, nochmal einen Blick zurückzuwerfen, nicht nur auf die entstandenen Podcaste, das habe ich im letzten Jahr schon getan und viel über Klangbildreisen und Ähnliches gesprochen, sondern nochmal so das Jahr Revue passieren lassen. Und da habe ich überlegt, wie mache ich das eigentlich? Und habe mir in den letzten Tagen mein Tagebuch vorgenommen, um meine Tagebucheinträge mal nochmal nachzulesen, was ist so 25 alles passiert. Und habe festgestellt, dass wenn ich über die schönen und Highlight-Momente des letzten Jahres oder des noch bestehenden Jahres sprechen würde, das würde Stunden füllen. Ich habe wirklich so schöne Erlebnisse, jedes Jahr neu. Ich bin dann gleich noch ein Jahr weiter nach hinten gerutscht ins Jahr 23. Und also meine Jahre sind jedes Jahr so reich an tollen Naturerfahrungen, Erlebnissen, die natürlich für mich persönlich auf jeden Fall noch toller werden, wenn ich die teilen kann mit anderen Menschen. Und da würde ich gar keinen Unterschied machen, ob das jetzt Momente sind, wo ich es mit meiner Familie teilen kann, mit meinen Freunden oder mit Teilnehmenden. Denn irgendwie vermischt sich das sowieso. Und gleichzeitig gibt es da natürlich auch qualitative Abstufungen. Die allerschönsten Teilfreudenmomente eines Jahres sind immer die ich mit meinen Kindern draußen verbringen kann. Und in diesem Jahr war es auch wieder mein Jüngster. Die älteren Kinder sind eher nicht mehr so viel gemeinsam mit mir draußen unterwegs. Das war mir auch klar, dass es irgendwann kommen würde. Und so genieße ich einfach in vollen Zügen jeden Moment, den ich mit Arthur draußen verbringen kann. Und wenn ihr einen kleinen Teil davon spüren, hören wollt, dann hört euch gerne nochmal die Folge an, die in diesem Jahr im Frühjahr entstanden ist, der Schlafsackvogel, wo ich mit Arthur draußen geschlafen habe und wir erschlagen waren von dieser wunderschönen Geräuschkulisse eines sehr, sehr frühen Morgens. Also, ich schaue mich jetzt mal um. Ich schaue mal zurück in die Richtung, aus der ich gerade kam, nämlich von unserem geliebten Grützdorf, unserem Hof, auf dem wir jetzt 2025 seit 11 Jahren leben, wirken, schaffen dürfen. Und wenn ich so symbolisch auf das Jahr zurückschaue und mir all die vielen Momente anschaue, muss ich ganz klar eine krasse Reduzierung machen von den Sachen, die ich hier in diesem Podcast besprechen kann. Und da habe ich mir natürlich überlegt, was ist mir denn eigentlich jetzt so am allerwichtigsten? Da gibt es zwei Sachen, die für mich auf jeden Fall hervorstechen. Die erste Sache ist, ich habe ja vor vielen Jahren schon angefangen, mir so einen eigenen persönlichen Vogel des Jahres auszuerwählen. Und das mache ich meistens nicht im Jahr zuvor, um dann mir sozusagen vorzunehmen, mit diesem Vogel jetzt ganz viel zu tun zu haben, sondern der entwickelt sich so in den Anfängen im Frühjahr und den küre ich dann zum Vogel des Jahres und habe so die Gelegenheit nochmal mich intensiver auch immer wieder daran zu erinnern, mit dem wolltest du dich vor allem beschäftigen, weil es gibt einfach zu viele Vögel, glücklicherweise noch, die meine Aufmerksamkeit gebrauchen könnten, weil es gibt so viel zu lernen über diese Vögel. Und das ist ein schönes Ding, weil ich auch so ein bisschen schlechtes Gewissen hatte, als ich anfing damit, mit dieser Routine, weil ich mich nie an dieser Vogel des Jahres Wahl, die der NABU ausschreibt, beschäftige und gleichzeitig aber in Podcasten darüber spreche und so. Deswegen mein persönlicher Vogel des Jahres in diesem Jahr, wer den Podcasten aktiv gefolgt ist, weiß es schon, ahnt es schon, es war der Buchfink. Wieder mal der Buchfink. Das ist ein Vogel, der mich schon sehr, sehr lange beschäftigt. Von dem allerersten Wildniskurs, den ich selber als Teilnehmender belegt habe, haben wir so einen Zettel gezogen. Da drauf stand ein Vogel. Ihr ahnt es, da drauf war der Buchfink. Und in diesem Jahr war der Buchfink für mich deswegen so bedeutsam, weil ich mich mit diesem Rüpruf nochmal sehr intensiv beschäftigt habe. Erstens habe ich ihn viel gehört. Zweitens war ich in unterschiedlichen Gegenden unterwegs, in denen ich sonst nicht so häufig bin. Anfang des Jahres bei der ITS, dem International Tracking Symposium, wo ich Vorträge halten durfte und ein wunderschönes Rotkehlchen dominiertes Wochenende verbringen durfte. Und da habe ich den Rüpruf des Buchfinks in einer Version gehört, die mir vorher völlig unbekannt war. Und Freunde, die noch weiter in der Welt unterwegs gewesen sind, im europäischen Raum, die habe ich angehalten. Hey, schickt mir doch mal Aufnahmen von Buchfink-Rüprufen. Die wir ja vermehrt in der ersten Jahreshälfte hören von den Männchen. Und ich habe in einigen Podcasten auch schon intensiver darüber gesprochen, aber das ist der Hauptgrund, warum der Buchfink mir nochmal so ein großes Stück näher gerückt ist, weil er dann auch wieder bei vielen Klangbildreisen eine wichtige Schlüsselrolle gespielt hat als Alarmvogel. Also fühlt euch motiviert und inspiriert, nochmal zurückzuhören in die Klangbildreisen. Und denkt daran, solltet ihr es tun, nutzt Kopfhörer. Es ist einfach besser zu hören. Und die feineren Stimmen oder die weiter entfernteren Stimmen mit meinem Mikrofon einzufangen, ist sehr herausfordernd. Und die könnt ihr mit Kopfhörern auf jeden Fall besser hören. Im Jahr zuvor war es, wer sich noch erinnert, meine Blaumeise. Und es sind meist so Allerwelts oder bekannte Vögel, weil gerade die ja viel um uns rum sind und gerade die brauchen noch mehr Aufmerksamkeit von mir, weil ich will die ja noch besser kennenlernen und die verändern sich ja auch und ich verändere mich und so weiter. Also es gibt viele Gründe, sich mit den schon bekannten Vögeln zu beschäftigen und so eine Aussage oder so ein Gedanke, selbst so ein Gedanke in meinem Kopf, der ist ja langweilig oder den Vogel kann ich jetzt einen Haken hintermachen, den kenne ich, die wird es wahrscheinlich nie mehr geben, da das einfach keine wahrheitsgemäße Aussage ist, weil die Arten so komplex sind und wir gerade in den letzten Jahren durch viele Studien, durch eine krasse Weiterentwicklung der Technik und auch die Anwendung der Technik dann in Monitoring-Situationen nochmal so tiefe Einsichten bekommen haben in unterschiedlichste Fragestellungen. Ich bin davon überzeugt, dass das wahrscheinlich nie aufhören wird. Wir dürfen immer weiter lernen und uns mit diesen Arten beschäftigen. Und ich bin super neugierig, welcher Vogel auf mich im nächsten Kalenderjahr wartet. 2026. Gibt natürlich schon so Wunschkandidaten, aber wie gesagt, der darf entstehen in den ersten Monaten. Und ich werde euch dann davon berichten. Also, über Vögel zu reden, ist mir sehr, sehr wichtig gewesen. 2025 wird mir auch weiterhin wichtig sein im Jahre 2026. Und ob es Trittsiegel sind, ob es ihre Stimmen sind, ob es die Veränderung der Artenvielfalt auf unserem Platz ist und viele, viele weitere Fragen. Die Vögel spielen für mich natürlich auch als selbsternannter Vorologe eine absolute Schlüsselrolle. Denen gehört ein großer Platz in meinem Herzen. Und daher freue ich mich eigentlich jedes Jahr, wenn so ein Vogelwochenende, wenn so eine Vogelwanderung, wenn eine Vogelfrage in anderen Kontexten an mich herangetragen wird. Denn dann darf ich über mein Lieblingsthema sprechen. Und sprechen, das wisst ihr ja wahrscheinlich alle schon, tue ich ja bekanntlich sehr gerne. Also, ich überlege gerade, ob ich mir noch ein, zwei Highlights rauspicke aus meinem Vogeljahr. Muss da natürlich sehr vorsichtig sein. Ich mache mal ein Negativ-Highlight. Denn das war jetzt das dritte Jahr 2025, in dem ich diese Vogelweiterbildung, also die Weiterbildung Vogelsprache anbiete. Das bedeutet 4 Wochenenden übers Jahr verteilt, über die erste Jahreshälfte im Frühling. April, Mai, Juni, Juli mit Menschen, die tiefer einsteigen wollen, hat zum zweiten Jahr fast nicht stattgefunden, weil wir so wenig Teilnehmer Anmeldungszahlen hatten, dass ich es einfach nicht verantworten konnte, da 4 Wochenenden mit 2 Menschen durch den Wald zu rennen und dann weg zu sein von meiner Familie. Und im Jahr zuvor genau ähnliche Verhältnisse. Ich frage mich, was ist denn los? Was ist denn eigentlich los? Das Interesse an der Vogelwelt ist doch groß in der Gesellschaft. Radio 1 will mit mir alle 2 Wochen über Vögel sprechen und die freuen sich. Andere Radiosender, Fernsehsender oder so fragen mich, wenn es um Vogelwelt geht, auch immer häufiger, was mich freut. Nicht jetzt, um mein Ego zu polieren, sondern um dieses Thema einfach präsenter in der Gesellschaft zu verankern. Denn die Vögel sind einfach so ein wunderschöner Indikator für Landschaftszustände, für Gesellschaftszustände letztendlich. Da wird viel geforscht und hingeschaut. Jeder hat irgendwie einen kleinen Lieblingsvogel oder einen, ich sag mal, die meisten Menschen haben ja auch einen Platz in ihrem Herzen für diese gefiederten Wesen. Und manche haben sogar Angst vor diesem Buch, vor der Wahrwerdung dieses einen berühmten Buches, The Silent Spring, der stille Frühling. Ich glaube, kam so in den 70ern raus. Und viele, die auf unseren Platz kommen, sind erschlagen von der Vielfalt, von der Artenvielfalt, von der Stimmgewalt im Frühling. Und auch in den Podcasten gut nachzuvollziehen, war in diesem Jahr ja diese Alarmsequenzen, die sich um Waschbär und Waldkauz während ihrer Jungenaufzucht direkt am Platz abspielten, einfach episch, gigantisch, knüpfen an eine lange Chronologie mit unserem jährlichen Waldkauzbruten an. Und warum kommen dann so wenig Leute? Wahrscheinlich einer der Gründe dafür wird sein, weil ich zu wenig darüber spreche, dass wir überhaupt so eine Weiterbildung haben. Und ihr merkt schon, ich habe es hiermit getan, sagt es weiter. Die schon bei uns waren, die nervt es jetzt wahrscheinlich. Oder Leute, die jetzt ganz klar wissen, ich will erst mich mit anderen Themen beschäftigen, das ist nicht mein Thema. Sagt es trotzdem weiter. Wir sind einfach darauf angewiesen, dass es nicht nur wir als Wildnisschule oder wir als Wildnisschulen oder wir als Naturschützende, sondern alle wir, die wir Vögel lieben. Denn die brauchen uns. Sie haben zwar eine laute Stimme, die aber leider oft missverstanden oder missinterpretiert wird. Und wenn wir unsere Köpfe alle zusammenpacken und lernen, wieder genau und fein detailliert hinzuhören, uns auszutauschen, darüber zu debattieren und zu forschen und nach mehr Verständnis drängen, dass sie oft nach Hilfe schreien, denn das Artensterben, in Anführungsstrichen, was kein Artensterben ist, sondern eher ein Massensterben der Individuen, der anderen Tiere da draußen, denn die Arten verschwinden nicht, sondern es werden einfach auf die jeweiligen Arten bezogen viel, viel weniger Individuen, da gibt's erschreckende, erschlagende, wirklich depressionsauslösende Zahlen, was die Insekten und auch was bestimmte Vogelarten angeht, wie jetzt unter anderem das Rebhuhn, ich glaube, das ist Vogel des Jahres 2026. Let's listen to the birds. Damit der Spruch May the birds be with you, der eigentlich hinter der Star Wars-Philosophie im Ursprung, im Keim lag. Auch wieder so eine Auswirkung des Missverständnisses, das dann daraus gemacht wurde, May the power be with you. Damit dieser Spruch wieder Gehalt hat und Basis. Ja, also Vogel des Jahres 2025, Buchfink, Fringilla coeleps, wunderschöner Hauptvertreter der Finken, der zweithäufigster Singvogelbrutvogel in Deutschland. Und der zweite Punkt, der, wenn ich nur zwei hätte, dran ist, besprochen zu werden, rückblickend auf das Jahr, ist mein, ich habe gar kein richtiges Wort dafür, ich kann es kurz erklären, ich suche mir jedes Jahr, das tue ich dann meist vor Beginn des nächsten Jahres, ein Wort aus, mit dem ich mich gerne mehr beschäftigen möchte, und zwar in Form von Tun und Handeln, meine Wahrnehmung darauf lenken, in Gruppenkontexten mit Leuten drüber sprechen, etc. Dieses Motto sozusagen, ja, man könnte es mal eigentlich Motto nennen, dieses Jahresmotto begleitet mich durchs Jahr bis zum nächsten Kalenderjahr. Und allein deswegen ist Silvester einfach schon was Tolles und was Besonderes, denn ich blicke zurück auf 2025, mein persönliches Jahr der Innerlichkeit. Das ist ein Begriff, den habe ich am Anfang des Jahres in einem Kontext gehört. Wer hat das gesagt? Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Irgendwie auf jeden Fall ein sehr kluger Mensch, Soziologe, Philosoph, sowas in diese Richtung. Und ich habe diesen Begriff weder gegoogelt oder recherchiert, was der in philosophisch-soziologischen Kontexten bedeutet oder wie er benutzt wird, sondern eher geschaut, was macht dieser Begriff mit mir? Was heißt es denn für mich? Und habe spannende Prozesse erlebt. Und im Jahr zuvor war es das Wort Ambivalenztoleranz. Und mit der Beschäftigung dieser Worte, dieses Mottos, gibt es dann auch irgendwie so was mich dann durchs Jahr trägt, was den Fokus hat oder die Absicht dahinter steckt, positiv in die Zukunft schauen zu können, genährt zu werden oder sich gestärkt zu fühlen, auch in den Momenten, wo ich mich vielleicht allein fühle oder gerade mal nicht stark. Denn wir haben ja echt krasse Jahre hinter uns. Wir reden eigentlich sehr selten darüber, weil es irgendwie ja auch, es war so besonders, diese Corona-Zeit, Pandemie-Zeit, wenn wir jetzt zurückschauen, ja, ging es los, 2020, 2021, das waren außergewöhnliche Zeiten, also die ich in meinem Leben vorher so in der Intensität, vor allem in der globalen Umspannung, noch nie erlebt habe. Und wir hatten kaum Zeit, so wir als Gesellschaft oder wir in bestimmten Gruppen, die sich dann über Themen austauschen, weil ja nahtlos nach dieser zweiten Pandemie der Krieg in der Ukraine begann, der ja immer noch am Laufen ist. Ich finde macht es mich fassungslos, wenn ich darüber nachdenke. Und ich viele Dialoge geführt habe in den Jahren seitdem über Pazifismus, über Krieg und über Frieden und wirklich sehr inspirierende Gespräche hatte, auch mit ganz unterschiedlichen Meinungen und Haltungen. Und bin dann nochmal jetzt an diesem Ende des Jahres nochmal meinem Ältesten Michael ganz, ganz dankbar. Denn wir haben politisch oder ich sag mal in der Umsetzung von unseren gleichen Werten, nämlich dass wir ein friedliches, naturverbundenes Leben anstreben mit einer global gesehenen Gleichberechtigung, was Güterverteilung und Lebensprivilegien angeht. Daran arbeiten wir. Das ist uns einfach ein großer Wert, wo wir viel Energie auch reinstecken mit unserer Arbeit. Und in der Umsetzung aber wir oft sehr unterschiedliche Ansätze haben. Und gerade dieser Austausch, gerade wenn jemand mein Gegenüber, der auch einen großen Platz in meinem Herzen hat, eine völlig andere Meinung hat, sich darüber auszutauschen, ist für mich sehr inspirierend und auch manchmal ein bisschen hart, weil ich eigene Perspektiven verwerfen muss und viel darüber nachgedacht, wie ist es, können wir Frieden mit Waffen schaffen oder nicht? Und dann gibt es so Sätze in meinem Kopf, die, also da gibt es so, ich sag mal, Gedankengänge, die ganz klar sagen, nein, das geht nicht. Und dann, wenn man genauer hinschaut, gab es ja schon Situationen, wo das funktioniert hat. Ist es grundsätzlich der richtige Ansatz? Und da spannen sich dann so viele Fragen darüber und auch Grenzen verschwimmen. Also ist es eine Kriegsbeteiligung, wenn wir etwas zulassen und nicht uns dagegen stellen? Ist es eine Kriegsbeteiligung, wenn wir Waffen liefern? Sind wir dann mit Mitstreiter, Mitunterstützer? Da wird ja viel drüber debattiert. Ich werde jetzt da nicht meine Meinung hier darüber ablassen, weil das nicht meine Leisten sind als Schuster. Da spreche ich lieber über Spuren, über Vögel. Das können andere kompetenter und besser als ich. Aber es sind Fragen, die uns beschäftigt haben. Und die schönste Erkenntnis so aus unseren gemeinsamen Gesprächen war die Feststellung, dass wenn ich im Dialog bin mit jemandem, ja ganz klar und selbstverständlich ist, dass man da mit Paul redet. Aber wenn ich vor vielen Leuten stehe und zu unseren Großveranstaltungen, Sommerfestival, Campaufbau und Herbstfest, das sind so unsere drei Hauptevents im Jahr, die mein Jahr so markieren und für mich auch sehr besonders sind, da stehe ich dann teilweise vor 100, 150 Leuten, dass ich da sehr, sehr genau darauf achten möchte in Zukunft mehr und auch immer wieder getan habe in der Vergangenheit, okay, welche Wortwahl wähle ich jetzt und spreche ich gerade als Hüter, Platzhalter, Initiator der Wildnisschule, also allgemeiner, oder spreche ich gerade persönlich als Paul, da so eine Differenzierung vorzunehmen, um nicht eine bestimmte Richtung vorzugeben, sondern diesen Platz und unseren Ort und unser Wirken wirklich als das zu erhalten, als dass wir das, wie sage ich das, was ein besonderer Wert ist, der immer wieder zutage kommt in Feedbacks, in Begegnungen, die stattfinden, nämlich, dass sich einfach die unterschiedlichsten Leute bei uns treffen. Unterschiedlich in Form von Altersunterschieden, Geschlechterunterschieden, Hautfarben und Unterschieden. Da darf es ruhig noch unterschiedlicher und bunter werden. Haarfrisurunterschieden, Interessensunterschieden, weil Natur so komplex und so groß ist, wie wenn wir uns nur mit den Spurenlesenden treffen würden, wo ich jetzt persönlich nichts dagegen hätte. Und gleichzeitig würde mir aber was anderes fehlen, ja. Die Kinder haben nicht immer Interesse an den Vogelstimmen oder an den Spuren. Die wollen dann vielleicht schleichen, Feuer machen und andere Sachen machen, aber letztendlich führt uns das alles zurück zur Mutter Erde und zurück zu dieser Naturverbindung, ja, eine Worterfindung aus unserer Wildnisszene. Naturverbundenheit wäre das Wort, was schon existiert, das in der allgemeinen Bevölkerung für alle verständlich ist. Und gleichzeitig liegt es ja schon in diesem Wort. Natur, Verbindung macht Sinn. Also im Verständnis. Nur, wenn ich jetzt so ganz, ganz kurz in alle möglichen Bereiche schaue, in die ich involviert bin. Ja, ich meine, die zwei Hauptbereiche, was meine Arbeit betrifft, sind Umweltbildung und Naturschutz. wenn ich auf diese Riesenbereiche schaue, findet dort in meinen Augen zu wenig Gespräch über dieses Wort statt. Naturverbindung, was bedeutet es? Wie wichtig ist das als Basis überhaupt, als Grundlage meines Handelns und Tuns, wenn ich Natur schützen will, wenn ich Umweltbildung an anderen Menschen praktizieren will? Und ob das dann BNE, Bildung nachhaltiger Entwicklung, ob das dann Pädagogik jeglicher Form heißt oder ob das einfach nur bedeutet, ich bin mit jemandem draußen, der mir eine interessierte, neugierige Frage stellt und ich bin jemand, der sich mit der genau dieser Frage und mit den verschiedensten Antworten dazu schon lange beschäftigt habe und kann da vielleicht was zu sagen oder kann da inspirieren oder so. Und die Neugier schüren in meinem Gegenüber, das sind dann diese 1-zu-1-Situationen, die ja alle mit dem Thema Bildung und Umweltbildung verknüpft sind. Warum ist das nicht bei Fördermaßnahmen, Förderprogrammen, bei politischen Zielen mit an alleroberster Stelle? Wir beginnen Umweltmaßnahmen, Umweltbildungsmaßnahmen mit naturverbindenden Elementen. Wir beginnen unsere Naturschutzmaßnahme, unseres Gründen unseres Naturschutzbundes mit naturverbindenden Elementen. Und dann kommt der nächste Punkt auf unserer Agenda. Denn das zu tun braucht erstens kein Material. Es braucht in bestimmten Situationen auch nicht wirklich viel Zeit. Und dann kann ich mich mit einer Gruppe, sobald ich draußen bin, einfach kurz hinstellen und lauschen. Und meine Wahrnehmung in die Welt schicken und hören, was höre ich gerade. Und wenn ich da viel Erfahrung habe, das selber oft praktiziert habe, kann ich daraus wunderschöne 5 bis 10 Minuten machen, wo sich die Menschen, die vor mir stehen, erstmal mit dem Moment, mit der Landschaft und auch mit den verursachenden Quellen der Geräusche um mich herum verbinden kann. Und schon kann ich meinen Haken hinter Agenda Punkt 0, nämlich wir beginnen mit Naturverbindung machen. Und als Politiker oder als jemand, der so einen Fonds hat, um Geld zu verteilen, ja, kann ich von meinen 20.000 Naturschutzfonds für meinen Kreis einfach 200 Euro abzwacken, um eine Person, die besonders gut ist in der Region, einzuladen, die zu Großveranstaltungen kommt und für diesen Punkt sorgt vor vielen Leuten. Denn mit kleinen Gruppen kannst du einfach genau das tun, was ich gerade eben gesagt habe. Was ist das leiseste Geräusch? Die Leute dazu einladen, darauf zu hören. Da braucht man keine kompetente Person sein. Und schon entsteht kleines bisschen mehr Rückbesinnung auf das, wo wir alle herkommen. Nämlich aus einem verbundenen Zustand. Wir werden so geboren, wir kommen hier auf diese Welt in unseren Arten. Ob wir Reh sind, ob wir Fuchs sind, ob wir Wolf sind, ob wir Grashüpfer sind, natürlich der Nachtigallengrashüpfer, ob wir wilde Karotte sind, die sind alle nachweislich, messbar, sichtbar verbunden mit ihrer Landschaft. Genauso wie wir. Wir sind die einzige Art, glaube ich, die das erstens bewusst denkt, bewusst fühlt und auch natürlich bewusst nicht fühlt. Und dass dieses Naturverbindungs Defizit in unserer Gesellschaft präsent ist und an allen verschiedensten, also an jeder Straßenecke immer noch sichtbar ist und ich mir selbst auch immer wieder in den Spiegel vorhalten darf und gucken kann, das war eine Entscheidung nicht wirklich aus einer Verbindung heraus. Also wir alle damit alltäglich zu tun haben. Warum ist es so schwer? Warum reden so wenig Leute darüber? Finde ich wirklich, wirklich immer wieder eine spannende Frage und auch dem da zu einer Veränderung beizutragen. Was kann ich denn eigentlich tun? Das hat mit zum Beispiel mit Wording zu tun, die Narration, wie man ja so schön heute sagt. Also was für einleitende Worte finde ich. Wie kann ich das verpacken? Wie kann ich das denn ansprechen? Oder wie kann ich denn kleine Übungen einbauen, um das erlebbar zu machen? Da gibt es viele Handlungsanweisungen, viele Ideen, die wirklich in ihrer Einfachheit einfach bestechend sind. Und ich liebe ja Dinge, die einfach sind. Also, das ist eins der Themen zum Beispiel, die mit meinem Motto des Jahres, ja, letztes Jahr, wir haben jetzt 25 gehabt, wir hatten dann davor 24. Motto des Jahres 24 war hoffnungsschöpfende Bilder. Ich habe da auch einen Podcast oder zwei sogar zugemacht am Ende des letzten Kalenderjahres. Und die hoffnungsschöpfenden Bilder, da habe ich mich auf die Suche gemacht, um positive Geschichten zu finden, über die wenig in Presse und so weiter, die einfach nicht so viele Klickraten bringen. Da wird wenig in Presse darüber berichtet. Die haben in der Tagesschau viel, viel weniger Platz, schon immer, glaube ich, seitdem es in irgendeiner Art und Weise Nachrichtenverbreitung geht. Denn es ist ja toll, wenn wir wissen, was alles schön läuft. Wir wollen uns aber ja vorbereiten auf Krisen oder auf Konflikte, oder wir wollen unterstützen, irgendwo Konflikte zu lösen, zu heilen. Also müssen wir natürlich über die Negativnachrichten sprechen, damit wir wissen, was zu tun ist. Und Algorithmen stehen absolut auf Negativnachrichten. Die bringen auch nochmal richtig Kohle. Und ich war erstaunt, wie viele hoffnungsschöpfende Bilder, wie viele tolle, hoffnungsfrohe Geschichten ich gefunden habe und entdecken durfte. Und ja, darauf habe ich dann festgestellt, warte mal, als Geschichtenerzähler, das ist gut, ja, so ein ordentliches Paket froher Botschaften für die Zukunft zu haben und sich dann gestärkt diesen Krisen und den Problemen zu widmen. Das reicht mir aber, oh, jetzt knallt's gerade übel, das ist schon echt fett. Das reicht mir aber jetzt so im Alltag irgendwann nicht mehr aus. Ich selber kann mich nicht, wenn ich unten bin, wenn ich traurig bin, wenn ich gerade den düsteren Blick aufhabe auf Zukunft, nur mit meinen eigenen hoffnungsschöpfenden Bildern ständig wieder da rausholen. Ich brauche noch irgendwie mehr. Und um das herauszufinden, war dann das Wort Innerlichkeit wirklich ein schönes Motto für das Jahr 2025. Und es gab ganz viele Momente, wo ich innehalten durfte, um einfach zu spüren, was regt sich in mir innerlich? Was macht es mit mir? Und das wirklich mal so ganz bewusst wahrzunehmen und dann zu beobachten, wie handle ich denn danach? Weil in dem Augenblick konnte ich es meist nicht jetzt bewusst irgendwie steuern. Aber ich konnte im Nachhinein und manchmal auch direkt in den Momenten darauf schauen, hier passiert etwas, das löst in mir eine Reaktion aus. Wie nah lasse ich es an mich ran? Wie verinnerliche ich es? Wie innerlich möchte ich es spüren dürfen? Besonders wenn es um Konfliktsituationen geht oder um schmerzbehaftete Situationen. Und um das nochmal deutlicher zu machen, vielleicht zwei Beispiele, die erstmal auf den ersten Blick Negativbeispiele sind, die aber, oder Konfliktsituationen, die natürlich, wenn ich es schaffe, so daraus was zu lernen oder was daraus zu ziehen, zu viel mehr Wachstum führen als Positivbeispiele, wo ich mir danach auf die Schulter klopfen kann, das hast du gut gemacht, das war jetzt aber wirklich ein tolles Erlebnis, schön Naturerfahrungen konsumiert und freue mich, dass mir jetzt noch besser geht. Das sind nur nicht die, ich sag mal, nicht die britzelsten Erlebnisse, sondern die schwierigeren Momente, in dem Moment sind unangenehmer und im Nachhinein aber irgendwie sind die lebendiger in meinen Erinnerungen, wenn ich was daraus machen konnte. Und auf Natur bezogen war es in diesem Jahr wirklich eine ganz grausame Situation, wo ich echt überlegt habe, ach, rede ich darüber oder rede ich da nicht drüber? Die Situation war wie folgt, ich war spazieren mit meiner Frau, was wirklich, wo wir uns selten diese Freiräume dafür schaffen. Und das haben wir in diesem Jahr häufiger als sonst eigentlich hinbekommen, weil uns das beiden wichtig ist. Wir waren schön spazieren, hatten nette Gespräche, wir haben The Nature genossen und so weiter. Und dann springt vor uns ein Reh hoch, so wie so oft. Das erleben wir ja häufig, dass wir von den Rehen eigentlich nur diesen weißen wegrennenden Po sehen. Manchmal sehen wir sie auch irgendwo ruhig stehen und äsen. Und es flüchtet vor uns, da Rehe nun mal grundsätzlich Angst haben vor uns, weil wir sie jagen, weil wir sie ständig um uns rum haben und die natürlich auch merken, wie wir drauf sind, wir Zweibeiner, und sich daran erinnern können, sobald diese Gestalt wieder auftaucht und da keinen Unterschied machen, ob das gerade ein verliebtes Pärchen ist, die denen keine Gefahr sein werden, oder ob das jemand ist, der es auf ihr Leben abgesehen hat oder auf ihre Lebensräume. Und das erste Reh springt auf und galoppiert davon in großen Sprüngen und dann hinter kommt ein zweites Reh. Die Grundregel kennt ihr ja schon von mir. Wenn du ein Reh siehst, frag dich, wo ist das zweite? Wenn du das zweite gesehen hast, frag dich, wo ist vielleicht das dritte? Und das zweite Reh kriegt die Kurve nicht. Denn da war eine Kurve, eine Ecke, ein Zaunpfahl, links und rechts Zaun. Und das erste ist sehr eng, sehr scharf um diese Ecke rum. Das zweite hat die Ecke falsch genommen und ist voll gegen den Zaun geballert. Und auch das ist mir vorher schon passiert. Das habe ich auch schon gesehen. Die Wölfe nutzen sogar diese Baumschutzzäune, um junge Bäumchen zu schützen vor genau diesen knospenliebenden, knospenfressenden Rehen, die davor zu schützen. Wölfe nutzen diese Natur, diese Landschaftselemente, um Beute zu machen. Die treiben die teilweise richtig, haben wir mehrmals schon beobachtet, anhand deren Spuren dann nachvollzogen, wie sie die reintreiben, wie so Fangnetze, um die leichter zu kriegen. Und ich dachte, es rappelt jetzt gleich wieder auf oder rennt dann weiter und dann blieb's aber liegen. Und ich so, ach du Scheiße, dann habe ich mich erinnert, ich habe schon mal einen Reh an so einem Wildzaun gesehen, dass sie stranguliert hatte. An der oberen, oben sind so dicke Drähte gezogen, an denen dann die Maschen aufgehangen sind. Und das hing dort stranguliert. Es war wirklich erhängt, ja. Und vor allem noch an dem Weg, wo viele Menschen vorbeigefahren sind. Jeden Tag, mehrmals, auch die gleichen Leute, weil da es war eine Waldstraße zu einem Dorf hin. Und warum nimmt es keiner ab? Ja, das ist dann da rausgebunden und irgendwo in den Wald gelegt. Es ist doch ekelhaft. Du lässt doch keine hängende Leiche in der Landschaft auf deinem Nachhauseweg liegen, ja. Genauso wenig, wie man wilde Tiere an der Straße liegen lässt. Allein aus Respekt, aber auch aus Schutz der nachfolgenutzenden Aasfresser, zieht man die einfach ein Stück von der Straße runter, wenn die schon aufgrund unserer modernen Lebensweisen jetzt ihr Leben lassen mussten, lässt man sie ja liegen. Und man kann doch mit so einfachen Handlungsideen da wirksam sein. Es dauert 2 Minuten. Ich ziehe es weg und rette dadurch vielleicht einen Bussard, einen Wildcoats, eine Geierpopulation, würde ich gerade sagen. Es wäre geil, wenn wir Geier hier da wären. Das wäre echt episch. Aber ihr wisst, die Aasfresserkette ist wirklich lang. So. Dieses Reh hat sich aber nicht stranguliert, es lag ja unten. Und dann sind wir ganz vorsichtig rangegangen und es war wirklich, ich will es gar nicht zu detailliert beschreiben, weil es wirklich grausam war und eklig. Wir haben es dann kurz allein gelassen, weil sich oft Tiere nach einer starken Verletzung, nach Überwindung des ersten Schocks wieder erstaunlich oft schnell erholen und ihre Selbstheilungskräfte aktivieren können. Und nicht ins Krankenhaus müssen, nicht zum Tierarzt müssen. Und wir kamen dann eine halbe Stunde später wieder und es lag immer noch dort. Und dann standen wir vor der Entscheidung, und das stand ich zweimal in diesem Jahr, nehme ich diesem Tier die Leiden und töte es, überlasse ich es dem Naturkreislauf, das für mich ja nicht so wirklich stimmt, weil der Zaun ist ja nicht natürlich. Den haben ja unsere Leute, unsere Artgenossen dahingesetzt aus triftigen Gründen. Also es ist ja nicht so richtig der Natur ihren Lauf lassen, weil das Tier wäre ja sonst gar nicht in diese Situation gebracht worden. Übernehme ich da Verantwortung oder es ist eine ätzende Entscheidung, wo es für mich auch kein richtig oder falsch gibt. In dem Augenblick, ich konnte nicht mein Messer holen und dem da rein. Ich habe es nicht übers Herz gebracht und habe es da liegen lassen. Es ist 2 Tage später schon halb aufgefressen gewesen. Da haben sich dann andere wieder drüber gefreut. Für mich war es ein unangenehmes und ekelhaftes Gefühl, vor allem weil Roxy und ich eigentlich gerade so eine schöne Zeit hatten. Und irgendwie war die überschattet von diesem Negativerlebnis, weil wenn jemand draußen spazieren geht und Natur genießen will, ist das Letzte, was man will, Tod und Zerstörung in den Wald zu bringen. Also wirklich ätzend, ja. Und ganz ähnlich ging es mir mit einem Rotmilan, den ich versucht habe zu pflegen. Der wurde mir gebracht aufgrund einer Verletzung durch ein WKA-Windkraftanlage. Und der hat sich einfach nicht berappeln können, trotz Tierarzt und allem Pipapo. Und es war klar, ich muss ihn entweder töten oder ich muss ihn abgeben in eine Vogelauffangstation, was dann bedeuten würde, dass dieser Vogel, wenn er sich nicht von der Verletzung erholt, sein Leben lang in einer Voliere verbringen wird. Was, glaube ich, gibt nichts Schlimmeres für ein Wildtier, hinter Gittern zu sein plötzlich. Also, das war für mich keine Option, den abzugeben, denn es war einfach klar, dass sich der wird nicht mehr so sein wie vorher. Der hatte eine große Schwellung am Kopf und der hat kein Fressen angenommen. Der hat lange durchgehalten. Der hat sich letztendlich zu Tode gehungert. Denn ich habe es auch da nicht übers Herz gebracht. Und ich habe ja schon Tiere getötet. Es ist jetzt nicht so, dass ich grundsätzlich keine Tiere töten kann. aber und ich habe auch Tiere schon getötet, die nicht durch mich in eine Situation gebracht wurden, wo sie verletzt waren, sondern die am Straßenrand lagen oder angefahren wurden oder weiß ich was. Aber bei diesen beiden Situationen habe ich mich dafür entschieden, sie selbst sterben zu lassen, auch mit so einem kleinen Fünkchen Hoffnung, dass vielleicht doch noch ein Wunder geschieht und die sich irgendwie berappeln. Ich habe diesen Rotmilan dann irgendwann rausgestellt. Ich hatte ihn vorher in so einem kleinen abgeschlossenen Raum, wo eine Wärmelampe auch drin war und hat, wie gesagt, Fressen und Wasser und so. Und ich habe den rausgestellt und der ist dann da einfach noch 4 Tage gesessen und verhungert. Der ist auch nicht gefressen worden oder so. Oh, wenn ich so zurückdenke, diese beiden Momente, die habe ich sehr nah an mich rangelassen. Und zum Thema Innerlichkeit, ich habe da gar keine Lösung oder jetzt die mega super krasse Erkenntnis, sondern nur festgestellt, ich kann es aushalten. Und es ist gleichzeitig super unangenehm und es entspricht dem Blick auf diese Welt, dass es da so viele Situationen gibt, die so schwer auszuhalten sind und es viel leichter ist, wegzugucken. Es entspricht meiner Kindererziehung, meinen Liebesbeziehungen, ob mit Freunden oder mit meiner Ehepartnerin. Da gibt es so viele Situationen, wo es viel leichter ist, wegzugucken, drüber hinwegzugehen. Bei Kindererziehung, ach komm, machen wir das doch lieber, anstatt was wir jetzt Drama haben, hier den digitalen Babysitter an, den man auch mal anmachen kann. Ne? In bestimmten Situationen ist es auch gut, einfach sich diesen Kindern zu widmen und zu gucken, was brauchst du denn eigentlich, was ist denn hier wirklich los, was ist denn auch entsprechend meiner Situation gerade das Angemessene. Solche Entscheidungen, solche Fragen zu bewegen, kann ich persönlich erst, wenn ich es natürlich richtig nah an mich rangelassen habe. Und das gelingt mir in diesem Jahr immer wieder, ist mir ganz gut gelungen, durch die Beschäftigung mit dem Thema Innerlichkeit. Und das wird garantiert nicht aufhören jetzt, nach diesem Jahr, aber ich werde mir für nächstes Jahr ein neues Wort suchen. Und habe tolle Erfahrungen gemacht, muss ich sagen. Wenig drüber gesprochen, eher erstmal mich selbst beobachtet und mir viele Sachen auch aufgeschrieben. Und ich empfehle einfach, wen das jetzt angemacht hat oder wo er gedacht hat, ah, das ist interessant, darüber habe ich noch nie nachgedacht, mir einen Vogel des Jahres einfach selbst auszusuchen und mich vermehrt mit diesem Vogel zu beschäftigen und zweitens mir dazu noch ein Jahresmotto, ein persönliches Jahresmotto zu legen. Nicht ein Ziel, was ich erreichen will, ja, oder nicht irgendwie eine gute Vorhaben oder so, sondern ein Jahresmotto für die innere Beschäftigung, die mich so durch das Jahr tragen kann. Wen das angemacht hat, macht es doch einfach selber. Probiert es aus. Ihr müsst es da gar keinem erzählen. Das heißt, niemand kann euch irgendwie korrigieren oder Druck aufbauen, sondern du dir selber auch nicht, weil das hat ja genug zu tun. Also einfach den Mehrwert daraus, das persönliche Wachstum, genießen, wenn er stattgefunden hat. Und wenn er nicht stattgefunden hat, hat er auf anderen Ebenen vielleicht stattgefunden oder ist im nächsten Jahr dran. Oder ihr wisst schon, was ich meine. Druck haben wir genug im Alltag. Und wie groß dieser Druck ist, wie stark dieser Druck ist, wie manchmal überwältigend, ohnmächtig machend dieser Druck ist, ist mir vor 2 Tagen einfach wie nochmal so richtig vors Auge gehalten worden. Es gibt ja schöne Verdrängungsmechanismen in mir, die es schaffen, dass ich meinen Alltag gut bewältigen kann, mich nicht ständig mit Problemen und Krisen und super krass akuten Katastrophen zu beschäftigen, die um uns herum passieren, wo wir einen Einfluss drauf haben. Dafür gibt es wunderbare Verdrängungsmethoden, die haben wir alle. Kann ich auch YouTube übrigens sehr empfehlen. Mein YouTube-Kanal zum Beispiel, könnt ihr mal raufgucken, könnt ihr euch super schön mit ablenken und schöne Naturspuren genießen, die ich da draußen entdecke und technisch nicht sehr versiert, aber immer wieder sehr euphorisiert darüber sprechen und darf und bestimmte Sachen zeigen. Perfekt. Und dann gibt es Situationen, wo wir uns einfach mit diesen Krisen und mit diesen Themen auch beschäftigen müssen. Und die Hauptdinger für mich sind natürlich Naturschutz, Artenschutz, Aufklärung, um da wieder so ein Potenzial zu fördern, wie viele, viele andere auch, das ermöglicht, dass wir ganz neue kreative Lösungen finden können, damit unsere Art nicht aussterben wird. Weil wenn wir so weitermachen, ist das nun mal ein Fakt. Also wir brauchen ja gar nicht verblümt und schönredend das irgendwie anders ausdrücken. Wenn es so weitergeht, wie es gerade weitergeht, stirbt unsere fucking Art aus. Und ich finde uns Menschen viel, viel zu schön, als dass ich das als eine zukünftige Möglichkeit überhaupt in meine Gedankenströme mit einfließen lassen will. Und die Doku, die mir Basti, einer von unserer Wildnisschule, den viele von euch auch kennen, kommentarlos weitergeleitet hat, heißt Natur, eine Geschichte, die Geschichte unseres Planeten von einem französischen Filmemacher und Naturschützer, Arthus Bertrand, sein hat noch einen anderen Namen oder so, auch so um die 80 Jahre alt jetzt, passt so in die Reihe, was in England David Attenborough ist. Für mich jetzt persönlich wäre dieser Mensch, also der schönen Blick auf Natur hat und berühmt geworden ist über die Home, heißt glaube ich die Dokumentarserie, wo er die Welt von oben betrachtet, also alles aus so Luftaufnahmen. Und der hat eine Doku frisch rausgebracht, die mit so tollen, bildgewaltigen, schönen Bildern arbeitet, über die Schönheit unseres Planeten und dann auf den Ist-Zustand schaut, auf Ölraffinerien, auf Müllberge von T-Shirts, dieses ganze Klamottenthema ist ja riesiges Thema, Mobilitätsthema, Riesenthema, Tierquälerei, ja, unsere Fleischproduktion, Vogelgrippe, ein Riesenthema in diesem Jahr. Also ihr kennt diese großen, fetten Probleme, von denen ja Klimawandel schon riesiges ist, was viel besprochen wird, aber auch ja nur eins von ganz, ganz vielen politischen Situationen. Wir alle, ich weiß nicht, ob wir alle, aber der jetzige Präsident in den USA, was dort passiert, bezogen auf Naturschutz, Gesetze, für die 20 Jahre lang gearbeitet wurde und geforscht und entschieden, die mit einer Unterschrift dahin gefegt werden. Das ist der Wahnsinn, was da gerade passiert. Und das ist bei uns nicht anders, wenn wir die Wolfsdiskussion angucken, wo seit über 20 Jahren so viel Forschungsgeist, Energie, Geld reingeflossen ist, um sich mit der Frage zu beschäftigen, ist es möglich, hier dieser Tierart wieder ein Zuhause zu bieten, die sich ja wieder selbst hier angesiedelt hat, mit der ganz klaren Antwort, ja, ist möglich. Das Einzige, was wir machen müssen, ist uns anpassen und uns mit bestimmten wichtigen Fragen auseinandersetzen, nämlich wie wir unsere Nutztiere schützen können und wie wir denen eine Möglichkeit bieten, mit uns zusammen die Landschaft zu nutzen, so wie wir es viele Jahrhunderte, Jahrtausende schon gemacht haben. Und uns einfach zu lang dran gewöhnt haben, dass der Wolf nicht mehr hier ist. Und jetzt ist er wieder da. Dann müssen wir uns wieder umgewöhnen an Zeiten, wo wir es auch schon mal geschafft haben. Nur mit anderen Lösungsvorschlägen natürlich. Weil die Welt hat sich komplett verändert. Ja, und es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten zu koexistieren. Mit Wolf, Luchs und ich wage es ja gar nicht auszusprechen. Auch Bär oder Wiesent oder so. Dass das Problem erzeugt, ist klar. Dass die groß sind und herausfordernd, ist auch klar. Dass die aber unlösbar sind oder die einzige letztendliche Lösung ist, sie wieder auszurotten, sie zu dezimieren, sie zu regulieren, ja, also mit Abschussquoten, mit wolfsfreien Zonen, dass das alles überholte, völlig schwachsinnige Lösungsansätze sind, ist wissenschaftlich inzwischen so gut erforscht, da gibt es so eine tolle Datengrundlage, dass man das einfach nicht mehr mit einbeziehen sollte. Und da haben wir ja das nächste große Problem, dass die Wissenschaft leider nicht mehr so ernst genommen wird, dass da so kompetente Menschen sitzen, die eine bestimmte Methodik, eine bestimmte Form anwenden, auf die wir uns geeinigt haben und die wir auch immer wieder anpassen, um Erkenntnisse zu erzeugen, die Lösungsvorschläge anbieten, die, ja, das ist ja früher oft so gewesen, dass es hauptsächlich unserem Zweck diente, aber das hat sich ganz stark verändert. Diese Lösungsansätze denken heutzutage zeitgenössisch gesehen immer Nachhaltigkeit mit rein, immer Okay, was bedeutet das dann für die Gleichberechtigung anderer Länder, wenn es auf Kosten dann ist es keine nachhaltige Entscheidung, ja, wenn ich jetzt hier keine Pestizide mehr verstreue und alles auf Öko und Bio mache, aber damit meine Leute nicht satt kriege und deswegen aus einem anderen Land Nahrungsmittel importieren muss, die dann da die Pestizide auf ihre Felder tragen, die aber hier wiederum hergestellt werden in unseren Chemiekonzernen und damit unsere Wirtschaft wieder ankurbeln, keine gute Entscheidung. Ihr wisst, was ich meine. Das Wissenschaft ist für mich die das Erringen nach Wissen, nach Erkenntnis zum aktuell bestmöglichsten, zur bestmöglichsten Art und Weise aus der bestmöglichst neutralen Brille heraus bearbeitet. Das geht ja auch nicht. Ja, das ist welche Wahrnehmungsform ist wirklich, wirklich objektiv? Das heißt, immer Subjektivität drin. Aber dafür haben wir dann viele WissenschaftlerInnen, die an einem Projekt, an einer Frage arbeiten und sich zusammensetzen. Und deswegen sind ja auch nicht einzelne Studien Grundlage für große Entscheidungen, sondern immer Metastudien. Viele, 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 viele Menschen, viel Zeit, viel Energie, um wirklich zu gucken, ah, was sind kluge Entscheidungen. Also dieses Thema Naturschutz, kluge Entscheidung, da gibt es wirklich viele hoffnungsvolle Geschichten und Ansätze und auch ganz viel Umdenken schon, das stattgefunden hat. Ich treffe ganz wenig Menschen, die da keinen Zugang zu haben, die das nicht nachvollziehen können, dass Unterschiedlichkeit, Biodiversität, Artenvielfalt, Artenschutz, dass all das sinnvoll ist, Gleichberechtigung, dass ich mich immer wieder frage, aber wie kann es dann so sein, dass sich die Verhältnisse globalpolitisch gesehen in dieser Welt immer mit jedem Jahr scheinbar etwas mehr verschlechtern, anstatt sich wirklich erstmal zu verbessern? Ja, vielleicht können sich einige erinnern, wie sehr ich mich aufgeregt habe über die Verlängerung von der Genehmigung für Glyphosat. Die ja 23 wollte Deutschland, Frankreich und Co., die gesamte EU, aussteigen aus der Glyphosatverteilung und der Green Deal. Einer der Punkte des Green Deals wurde einfach mal 10 Jahre lang verlängert, weil wir uns der Stimme enthalten haben als einer der Vorreiter. Das war damals da zur Ampel, als die Ampelregierung dran war, weil die sich nicht einig waren. Also so die Handlungen oder die Ereignisse in der Welt führen in die komplett falsche Richtung. In der Masse gesehen, ja. Und dann habe ich überlegt, okay, was bringt mich denn bei all diesen negativen Sachen, was kann mich denn positiv bleiben lassen, um Leute einzuladen, hey Leute, wir brauchen es, die Hoffnung stirbt zuletzt, wir packen das an, jeden Tag neu. Und nach diesen hoffnungsschöpfenden Bildern, die nicht mehr ausgereicht haben, waren es dann so hoffnungsschöpfende Praktiken. Also To-Dos, Handlungsanweisungen. Nicht, die ich jetzt anderen sage, was die machen sollen, weil das weiß ich nicht, was denen gut tut, sondern was tut mir gut. Und da bin ich auf 2 Sachen gekommen, die ich wirklich täglich anwende und vermehrt in Situationen anwende, wenn es mir nicht gut geht. Und das eine ist, mir meine Sense nehmen, über meinen Platz zu strömern, meine Säge mir zu nehmen und irgendetwas zu pflegen und zu hegen. Zu sensen, zu pflanzen, zu gießen. Und es sollte, also für mich war das dann so, das sollte dann mit dem Fakt zu tun haben, dass meine Hände danach dreckig sind. Die müssen dreckig sein. Und dreckig meine ich nicht schmutzig, sondern erdig. Und ich muss es anfassen können. Und es sollte nicht so viel Maschine dabei sein, denn die Maschinennutzung, ich muss auch viel mähen bei uns mit lauten immer Motor und so weiter, verhindert, dass ich meine Vögelchen hören kann. Also wie das Sensen mich in diesem Jahr und im letzten Jahr auch schon runterbringt, ist meine absolute geniale Meditationsphase. Und mir geht's jedes Mal viel, viel besser nach dem Sensen als davor. Und ich erinnere mich an zig Momente, wo mir die Decke über dem Kopf zusammengefallen ist. Und das meine ich jetzt gar nicht so bezogen auf so riesengroße Probleme und so weiter, sondern einfach der pure Fakt, da am Rechner zu sitzen und sich mit Zahlen und E-Mails und so weiter zu beschäftigen, das ist manchmal für meine Person manchmal super anstrengend. Und auch wenn ich draußen sitzen kann mit dem Rechner und so weiter, das ist eine große Herausforderung für mich, das kontinuierlich mit Freude zu tun. Und wenn mir dann mal alles zu viel war, rauszugehen, eine Stunde zu sensen, danach ging es leichter. Und die zweite ganz klare Praxis, die ich gar nicht bewusst tun musste, sondern die schon da war, ist, sich zu vernetzen. Mit Gleichgesinnten, mit Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, sprich, wo ich mich verstanden fühlen kann, wo ich mich zu Hause fühlen kann, wo ich mal ausatmen kann und sagen, ach ja, dir geht's also ähnlich, ich bin nicht allein, oder gute Ideen auch kriege. Das Bilden von starken, resilienten Netzwerken und das eigene Tun, Handlungsanweisungen zu bekommen, sich selber zu erarbeiten, das kann ich ganz praktisch jeden Tag ein kleines bisschen was machen. Lässt mein Seelenwohl wertet es auf und ich habe weniger düstere Bilder und fühle mich gestärkt und genährt. Und das Herbstfest in diesem Jahr, alle, die da waren, Grüße gehen raus. Es war so schön, dass ihr gekommen seid. Alle, die nicht da waren, Grüße gehen raus. Wir haben an euch gedacht und laden euch ein, nächstes Jahr zu kommen. Meldet euch noch rechtzeitig an, weil wenn alle aus unserer Community zu einem Herbstfest wirklich mal Zeit hätten, alle kommen würden, die kommen wollten, dann wären es zu viele. Es sind immer die richtigen Leute da. Und es ist so ein schönes Miteinander, wohlwollendes Miteinander, mit dem Hauptfokus auch zurückzublicken, zu ernten und Danke zu sagen. Das hat sich jetzt so richtig nochmal deutlich herauskristallisiert, dass das die Intention von unserem Herbstfest ist und auch bleiben wird. Ein Wochenende nur, um Danke zu sagen. Und das gemeinsam mit anderen Menschen, groß, klein, alt, jung, erfahren, unerfahren, ist teilweise für, ich habe so Stimmen gehört, die haben gesagt, das ist so ihr Jahreswechsel eigentlich. Diese Dankbarkeit trägt sich weit, weit ins kommende Jahr hinein, um dann den Akku wieder neu aufzufüllen, wenn 365 Tage vergangen sind. Jedes Jahr im Oktober, Anfang, erstes Oktoberwochenende, Erntedankfest. Seid herzlich eingeladen, auch da vorbeizukommen. Das waren die beiden Punkte, die hervorstechend waren für 2025. Das eine, sich ein Motto zu suchen, sich zu beschäftigen. Ein kleiner Einblick in meine persönliche Beschäftigung mit dem Wort Innerlichkeit für 2025. Und sich einen Vogel rauszusuchen oder ein Tier oder eine Pflanze und die mit Aufmerksamkeit übers Jahr näher an sich ranzuholen und sich auch mehr zu zeigen. Und bei mir sind es die Vögel und bleiben sie Vögel. 2025 mit dem Buch weg. So, was bleibt mir zu sagen als Abschluss? Danke auf jeden Fall fürs Zuhören. Und wer gerne noch weiter hören möchte, ihr merkt schon, ich lerne ja, so Sachen auch anzukündigen und nicht gleich Schluss und so weiter, dann habe ich noch eine dringende Empfehlung. Es gab am 25. Dezember eine Veröffentlichung eines Essays auf dem Deutschlandfunk von einer Journalistin, die beim Voice Tracking letztes Jahr bei uns gewesen ist und daraus ein Essay geschrieben hat, das dann produziert wurde, vorgelesen und so, wo es um das Thema Spurenlesen geht. Und sie tut genau das, was ich eben persönlich für mich jetzt mit euren Ohren getan habe, nämlich so eine Metaebene zu heben. Und also sie hat das so treffend in meinen Augen dargestellt in dieser halben Stunde Essay, wie mir das selber nicht gelingen würde. Grüße gehen raus. Anna Goretzky, das hast du so großartig gemacht. Ich stelle den Link irgendwo unten in der Beschreibung mit rein. Diesmal wirklich Auch die Doku, von der ich gesprochen habe. Nur da wappnet euch. Das sollte an Momenten sein, wo ihr euch darauf vorbereiten könnt, dass das teilweise knallharte Bilder sind. Denn ich war unvorbereitet, als ich die geschaut habe. Meine ganzen Kinder waren dabei und so. Sollte ein schöner Abend werden. Das war es nicht so unbedingt, weil das in der Vorschau, auf drei Seiten lief die, glaube ich, in der Vorschau war das nicht ersichtlich. Das ist so ein krasses Negativ-Dokumentation sein wird. Also ist nicht rein negativ, sondern diese Bilder sind einfach krass real und übel. Und gleichzeitig ist es so wichtig, sich sowas auch anzugucken und sich damit auseinanderzusetzen. Deswegen werde ich die beiden dann auch reinsetzen und natürlich unsere Vogelweiterbildung, damit wir 2026 mit ganz vielen Menschen zusammen durch unsere Wälder rennen können, um unsere Ohren aufzuspannen und zu gucken, ob wir wirklich wieder Grauschnäpper bei uns brüten haben oder ob das eine einmalige Sache war in diesem Jahr, dieser verrückte Grauschnäpper. In diesem Sinne, ich habe euch lieb, gehabt euch wohl. Ich freue mich jetzt auf ein schönes Silvester und ich freue mich auch, dich bei der einen oder anderen Gelegenheit 26 in die Arme zu nehmen oder begrüßen zu können, um über den Platz zu philosophieren und Natur in jeglicher Form wahrzunehmen. Vor allem auch unsere eigene. May the birds be with you.
Alle vergangenen Folgen, verschiedenste Seminare für Jung und Alt zum Thema Natur findet ihr auf unserer Homepage www.wildnisschule-hoherflaeming.de oder mit dem Handy immer up to date über die neuesten Folgen auf unserem Telegram-Kanal unter t.me/vogelpodcast. Augen und Ohren auf und immer eine zarte Melodie in den Ohren wünscht euch euer Vogelpaul.